Ist es nicht wunderschön, wenn man glückliche Kindergesichter sieht, wenn die Augen leuchten und sie zufrieden sind? Und wie schmerzlich ist unser Herz, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie weinen oder wenn sie Schmerzen haben und können uns nicht mitteilen, was denn nun los ist. Und gerade wenn die Kinder so klein sind, wie ich sie hier vorne sehe, die sich dann noch gar nicht so mitteilen können. Ich denke, da geht es uns als Eltern immer ganz besonders schlecht. Und wie schlecht muss es unserem Vater im Himmel gehen, wenn wir Schmerzen haben, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns in Sorgen quälen, wenn uns vielleicht Depressionen, wenn uns Kummer quält. Der Bibeltext zu meiner heutigen Predigt ist auch der Beginn unserer Bibellektion gewesen. Er steht in Johannes 3 und ist der Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, ich freue mich heute bei euch zu sein. Ich möchte euch sagen, dass ich am 16. dieses Monats erneut Opa geworden bin. Ich bin jetzt ein Doppelopa. Es ist eine Lea Marie. Sie ist 50 Zentimeter bei der Geburt lang gewesen und 3860 Gramm schwer. Mutter, Vater und vor allen Dingen Kind und der kleinen Schwester Amelie geht es allen gut. Es ist eine glückliche kleine Familie und es macht mich froh, als Doppelopa diese Freude ein wenig von meinem Leben begleiten zu dürfen. Das ist für mich ein großes Geschenk, dabei sein zu dürfen, teilhaben zu dürfen und hier und da auch unterstützen zu können, wo ich es aufgrund meiner Möglichkeiten kann. Da, wo es möglich ist. Liebt Gott mich? Zeigt sich die Liebe Gottes darin, dass es Kinder gibt, dass wir die Möglichkeit haben, anderen helfen? Worin erkenne ich die Gottesliebe? Liebt mich Gott überhaupt? Kann er mir das beweisen? Muss er mir das beweisen? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Heinz Lichtwitz war eines von 10.000 jüdischen Kindern, die vor Beginn des Zweiten Weltkrieges nach England geschickt wurden. Sein Vater starb in Auschwitz. Es war ein Einschnitt in seinem Leben, der ihn vermutlich furchtbar wehgetan haben muss. Damals, als er zum letzten Mal seinen Vater sah und der ihn in den Arm nahm. Ja, aber Henry Fawner, so heißt er nun, hat keine Erinnerung daran. Die anschließende, ewig lange Zugfahrt auf der Flucht mit den anderen Kindern von Richtung Berlin aus in den Westen, das ist ihm fast im Detail im Kopf geblieben. Auch der Moment, als sie die deutsch-holländische Grenze erreicht hatten und er in Männeraugen blickte, die uniformiert waren. Ja, sie kontrollierten ihre Papiere und das Gepäck. Doch die traumatische Trennung von seinem Vater, das Bild, wie er ihn noch einmal in die Arme nahm, das hat sein Gedächtnis unwiderruflich ausgelöscht. Henry Fawner hieß damals Heinz Lichtwitz und war 6 Jahre alt. Er war eines von 10.000 jüdischen Kindern, die gerade noch rechtzeitig vor Beginn des Zweiten Weltkrieges aus Hitlers Machtbereich entfliehen konnten. Die Kinder wurden nach Großbritannien geschickt und waren da gerettet. Eingeschüchtert saßen sie im Abteil, Henry und die anderen Passagiere. Sie meisten waren das erste Mal, wie so dieses kleine Kind auch, alleine unterwegs. Nur hier nicht zum Steinhuder Meer, zur Freizeit, sondern auf der Flucht. Ja, heute ist Heinz Lichtwitz 81 Jahre alt. Er heißt nun Henry Fawner und spricht fließendes Englisch. Er erzählt, wie er sich daran erinnert, dass holländische Ladies in den Zug kamen und Brötchen und Brote mit Wurst verteilten. Das machte sie froh, das tat ihnen gut. Urplötzlich herrschte eine andere Atmosphäre. Weiter ging es zur Fähre in Hoek van Holland, um nach England überzusetzen. Beim Einlaufen im Hafen von Harwich wurde dem Kind eine Karte um den Hals gehängt. Vorne hat seine bis heute verwahrt. Auf einem schmalen Stück brauner Pappe steht sein Name, Heinz Lichtwitz. Daneben ein Stempel mit dem Einreisedatum 3. Februar 1939 und auf der Rückseite die Nummer 446. Jesus ist unser Licht, der Quell unseres Lebens. Jesus, seine Liebe lässt uns leben. So ist auch der Beginn eines Liedes in dem Liederbuch die Quelle. Und da ist die Frage, ist die Liebe des Vaters, dass er seinen Sohn ziehen lässt, ist das der Beweis für die Liebe? Es gibt die Liebe des Babys zur Mutter, es gibt die Mutterliebe, die uneingeschränkt dem Kind gewidmet ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an deine erste Liebe, wo das Herz pochte, man sich in die Augen geschaut hat und das Blut zu kochen begann, wo man nichts anderes wollte, als mit dem anderen zusammen zu sein. Als dann die Liebe tiefer und tiefer wurde und man zur Familie wurde, da wurde die Liebe eine andere Liebe, die immer stärker und fester wurde. Und ich hoffe, viele von euch erleben die Liebe im Alter, in der man nicht voneinander lassen möchte. Und irgendwann der Gedanke kommt, am liebsten wäre es, wir würden zusammen irgendwann die Augen schließen. Auch wenn das nicht möglich ist. So sehe ich immer vor mir ein Bild von zwei älteren Menschen, die auf einer Parkbank sitzen, sich anschauen, lächeln und sich einen Kuss geben und sagen, ich habe dich lieb. Gott liebt uns so sehr, dass keine Parkbank groß genug sein könnte, kein Leben lang genug sein könnte, als dass er sich in uns durch seine Liebe erklären könnte. Wir haben keine Worte und unsere Vorstellung davon ist so eingeschränkt, dass wir nicht in der Lage sind, es in irgendeiner Weise zu erklären. Wenn es um Liebe geht, hat auch die Bibel viele Geschichten. Einige davon erfüllte Liebe, andere davon unerfüllte Liebe. Eine Geschichte fällt mir immer dazu ein. Und zwar steht diese Geschichte in 1. Mose 29. Und da geht es darum, dass Jakob die hübsche Rahel liebt, die jüngere zweier Schwestern. Ich will die Geschichte kurz einmal darstellen. Jakob wollte die junge Rahel heiraten. Sie war so schön und so begehrenswert. Und ihr kennt die Geschichte. Ich glaube, Jakob war bereit, alles für seine Liebe zu tun, alles aufzugeben. Und so war er auch bereit, 7 Jahre dafür zu arbeiten, dass er Rahel heiraten konnte. Am Tag der Hochzeit passierte aber eines, dass der Brautvater die Rahel getauscht hat gegen die ältere Lea. Die Erklärung dazu ist für uns in unseren Regionen etwas strittig. Die erste Geborene, die ältere, sollte zuerst verheiratet sein, bevor die jüngere dann heiraten kann. Aber der Brautvater machte dem Jakob einen Vorschlag, lass eine Woche ins Land gehen, dann kannst du auch die Rahel heiraten, aber du musst dann leider nochmal 7 Jahre für mich arbeiten. Auch das tat er. Gesagt, getan, 7 Jahre musste er dem Laban für Rahel dienen. Und dann, wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, ich sage es mit einfachen Worten, das war eine Zicke. Die hatte ihren eigenen Kopf, und er war relativ geradlinig. Sie wusste, was sie wollte und sie war nicht immer so, wie man sich das als Mann vielleicht vorstellen würde. Diese Beziehung Jakob, Rahel, Lea war nicht immer einfach, denke ich mir. Und Gott erkannte die Ungerechtigkeit in dieser Beziehung und er schenkte Lea Fruchtbarkeit. Und Lea gebar 4 Söhne. Das waren Ruben, Simeon, Levi und Juda, die großen Stämme der Juden. Ja, aber Lea nahm das nicht einfach so hin, sondern sie dankte bei jeder Geburt Gott, bedankte sich für das gesunde Kind und betete darum, dass der Jakob sie genauso lieben möge wie die Rahel. Rahel hingegen war unfruchtbar. Ist Kinderkriegen ein Zeichen der Liebe? Ist Treue der Beweis oder Untreue der Beweis für Liebe? Ich denke da an eine Geschichte vom König David, der sogar bereit war, den Ehemann der Frau, die er so sehr begehrte, in den Tod zu schicken. Oder ist Selbstaufgabe, wie in dieser Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg vielleicht oder aus dem Zweiten Weltkrieg, der Grund, dass man Liebe als Beweis nehmen kann? Oder ist es vielleicht alles von dem, was ich gesagt habe, etwas? Und mal ganz ehrlich, muss mir Gott überhaupt beweisen, dass er mich so sehr liebt? Ich schaue in fragende Gesichter. Er hat es doch schon längst getan. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist. Und das, als wir noch alle Sünder waren. So sagt Paulus es im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8. Und mit seinem Tod am Kreuz vor rund 2000 Jahren auf Golgatha, ja, dadurch sind wir frei geworden von all unserer Schuld. Gott hat uns heilig gesprochen. Keine Strafe, keine Horrorgeschichten mehr über eine schreckliche Zukunft für dich. Gar eine Hölle oder der Tod kann uns schrecken. Wir müssen nur das kostbare und das kostenlose Angebot annehmen, dass Jesus unser Erlöser ist. Mit dem Tod am Kreuz hat Gott in Jesus bewiesen, wie sehr er jeden Mensch, wie er dich und mich liebt. Und dass er keinen einzigen Menschen an den Teufel und dem ewigen Tod verlieren möchte. Und dies ist doch letztendlich der Beweis Gottes und Jesu Liebe für uns wurde erbracht, ohne dass wir irgendetwas dazu getan hätten, dazu tun müssten oder hätten auch nur tun können. Welchen Beweis der Liebe wollen wir noch? Ist das nicht schon der größte Beweis seiner Liebe? Denk mal darüber nach. Mit seinem Tod am Kreuz zeigte Jesus allen Menschen, dass er sie so sehr liebt, mehr als sich selbst, denn er ist für dich in den Tod gegangen. Es gibt so lügenhafte Geschichten und Einflüsse vom Teufel, die Glauben machen wollen, Gott ist ein alter Mann irgendwo im Himmel, weit weg von uns. Und er sitzt den ganzen Tag nur da und macht sich Gedanken über Gesetze, Vorschriften und über die Möglichkeit, uns zu bestrafen, wenn wir diese übertreten. Ich glaube, nichts kann falscher sein als dieser Gedanke. Denn Gott liebt uns so sehr, dass er in Jesus fürchterliche Schmerzen auf sich genommen hat, schreckliches Leid auf sich genommen hat und die Sünden aller Menschen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wer könnte das ertragen? Wenn wir das glauben und dieses Opfer auch glaubend annehmen, dann bist du und ich für die Ewigkeit gerettet. Eine Schwester hat vorhin erzählt, wie schrecklich dieser Film ist, die Jesus-Passion. Nicht, weil er inhaltlich schlecht ist, sondern weil er einfach irgendwann das Gefühl gibt, das Blut kommt aus dem Fernseher heraus. Ich gebe dir recht, aber genau so war damals das Leben. Und genau so grausam ist es heute. Es hat sich um nichts verändert. Denn die Menschen haben nur ihren Vorteil, ihren Besitz, ihr Ego in Sicht. Und dafür ist den meisten Menschen alles recht und billig. Machen wir uns also klar, wenn wir zweifeln, ob Gott uns wirklich lieb hat, dann haben wir immer wieder Texte wie 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Treue, ja, Hingabe bis zur Selbstaufgabe, das ist die Liebe in Jesus für dich und für mich und für alle Menschen dieser Welt. Weil Gott möchte niemanden an den Teufel, an den Tod verlieren. Diese Liebe ist für alle, die seine Liebe erwidern und die Erlösung annehmen. Du musst nicht erst perfekt sein, um zu ihm kommen zu können, denn er macht dich perfekt. Das Blut Jesu hat dich reingewaschen. Reingewaschen von aller Sünde, die dich vorher umgeben hat, die dich als Sklaven an den Teufel gehalten hat. Und da sind es nicht die großen, von denen wir sagen, die Todsünden, die schweren Sünden. Nein, es sind auch die kleinen, die unmerklichen. Das Lügen, das Stehlen, das sich verweigern. Gott zu zweifeln und zu hadern. Es gibt so viele kleine Dinge in deinem und in meinem Leben, wo wir von Glück sagen können, dass der Heilige Geist uns immer wieder beeinflusst und wir erfahren in unserem Inneren, was wir da getan haben. Und solange nicht die Sünde für dich eine Normalität geworden ist, sondern du die Sünde erkennst und sie vor Gott bringst, dann hast du immer wieder die Möglichkeit, diese Verbindung mit Gott aufzurichten. Wir sind nicht in der Lage, uns an der Klippe des Lebens festzuhalten. Wir brauchen Gott und seine Hand, die uns hält. Unsere Kraft ist viel zu gering. Habe ich denn überhaupt eine Chance? Ja. Denn wir stehen alle im Buch des Lebens und haben einen Anspruch, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, in der Ewigkeit dabei zu sein. Nur die Sünde trennt uns von Gott. Und da spielt es keine Rolle, ob es eine kleine Sünde oder eine große Sünde ist. Jede Sünde ist eine Entfernung von Gott. Wie komme ich darauf, dass ich der Meinung bin, dass jeder im Buch des Lebens steht? Ich kann es nur letztendlich vermuten und aus dem, was ich in der Bibel gelesen habe, bestätigen. Wessen Name nicht im Buch des Lebens steht, das wird nämlich beim jüngsten Gericht in der Offenbarung 20, Vers 15 bekannt gemacht werden. Dann wird allerdings nur noch die Begründung gegeben werden, warum Gott gerecht ist. Ich möchte das mit euch lesen. Schlagt auf die Offenbarung 20, Vers 15. Ich lese sie aus der Hoffnung für alle Bibel. Offenbarung 20, Vers 15. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Entsprechend sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, dass sie sich freuen sollen, weil ihre Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. So steht es in Lukas Kapitel 10, Vers 20. Aber ich möchte auch noch eine Begründung geben, warum manche nicht im Buch des Lebens stehen. Lesen wir weiter in Offenbarung 21, den Vers 7. Ich beginne aber erst im letzten Drittel. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Furchtbar aber wird es denen geben, die mich feige verleumden und mir den Rücken gekehrt haben, den Mördern und denen, die sexuell zügellos gelebt haben, denen, die Zauberei treiben und anderen Göttern nachlaufen, den Lügnern und Betrügern, sie alle werden in den See aus brennenden Schwefel geworfen werden. Das ist der zweite und ewige Tod. Gott sagt ganz genau, wen es treffen wird. Und so ist Gott. Es gibt kein ein bisschen links, ein bisschen rechts. Es gibt nur ein geradeaus. Und sobald du dich von diesem Weg entfernst, gehörst du nicht mehr dazu. Aber darum ist Jesus gestorben. Weil er an jedem Schritt deines Lebens hinter dir, neben dir, vor dir, unter und über dir ist und immer wieder nach dir greift und dir durch den Geist Gottes bewusst macht, wo der Weg geradeaus hingeht. Mach dir keine Sorgen. Halte an Jesus Christus als deinen Erlöser fest. Er ist derjenige, dessen Kraft so stark ist, dass du dir niemals Angst und Sorgen machen musst, dass du nicht mehr dazugehörst. In unseren Gesetzbüchern, da werden Richtersprüche genannt. Für die bösen Taten, die ein Mensch begeht, da sagt das Gesetz, welche Strafe du bekommst. Es wird durch den Richterspruch deutlich gemacht und du wirst mit einer Strafe belegt. Gott erklärt seine Gerechtigkeit allen, so wie es in Offenbarung 20 beschrieben steht, nämlich so, dass alle durch das Blut Jesu Christi reingewaschen sind und die, die Jesus angenommen haben und ihn als Erlöser erkannt haben, dass sie verstehen werden, warum sie nicht, sondern der Sünder nicht in die neue Welt kann. Welche Strafe ist für die Sünder gedacht? So schlimm, wie es klingt, die Höchststrafe. Sie werden nicht dabei sein. Die Höchststrafe gibt es für alle, die Jesus Christus nicht als ihren Erlöser annehmen und für all ihre Sünden, die sie begangen haben. Egal, welche Sünden es auch immer waren. Sünde entfernt von Gott, trennt uns von Gott, weil der Sünder unwürdig ist vor Gott. Gott ist gerecht und perfekt. Und er erwartet auch von uns, dass wir perfekt sind. Er macht uns perfekt und heilig durch den Tod Jesu Christi, weil wir selber gar nicht dazu in der Lage wären. Macht euch das bewusst, was auch immer ihr tut, wie oft auch immer ihr für ihn einsteht, wie viele Menschen ihr zur Taufe führt, es nutzt euch nichts. Denn es ist nur die Gnade Gottes, die euch gerecht macht. Es ist das Blut Jesu Christi, was euch gerecht und rein macht. Aber wenn ihr daran festhaltet und euer Herz von der Liebe erfüllt ist, dann wollt ihr mehr von Jesus wissen. Dann wollt ihr ihm näher sein. Dann ist das wie die Liebe des Babys zur Mutter, wie die Liebe der Mutter zum Baby, wie die erste Liebe in deinem Leben, als das Blut noch in Wallung war und gekocht hatte. Dann ist das wie die Liebe, die euer Leben durchdauerte, bis ihr irgendwann als alte Leute auf der Parkbank sitzt, euch nochmal anlächelt und euch sagt, ich habe dich lieb. Es ist die Liebe, die verbindet und die hält. Es ist Jesus, Jesus das perfekte Opferlamm. Ohne ihn kommt niemand in den Himmel. Über die Hauptstadt vom Himmel, dem neuen Jerusalem, heißt es in Gottes Wort, und niemals wird etwas Unreines in sie hineinkommen und niemand, der Gräuel oder Götzendienst oder Lügen übt, sondern nur die, welche im Lebensbuch des Lammes verzeichnet sind. Lest die Offenbarung nochmal nach. Der Dieb, der heute Freude am Stehlen hat, der wird seine Freude auch im Himmel nicht verlieren. Und das weiß Gott. Aber der Dieb, der alles aufgegeben hat, aus Liebe zu Jesus Christus, den seine Liebe berührt hat, der wird verändert werden, noch in dieser Welt. Und seine Erkenntnis, dass Jesus Christus der Erlöser ist, hat ihn dann bereits gerettet. Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadelig, schuldlos vor ihn treten zu lassen. So steht es in Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Du musst nicht makellos sein, Gott liebt dich so, wie du bist. Morgen schon kann Jesus wiederkommen. Aber dann ist es für ein Umentscheiden, für eine Neuentscheidung zu spät. Es gibt kein Später. Entscheide dich jetzt. Solltest du dich bis jetzt nicht entschieden haben, so tue das. Gott liebt dich. Natürlich kann ich jetzt sagen, liebt dich Gott. Gott liebt dich mehr als sich selbst. Dafür ist er bereit gewesen, seinen Sohn zu geben. Und der hat sein Leben gegeben, weil er sich um deine Liebe mehr bewusst war als um sein eigenes Leben. Jesu Tod hat dich frei gemacht. Menschen, die dem lebendigen Gott dienen, können schier Unmenschliches ertragen. Beweise die Größe der Kraft Gottes, indem du Böses mit Guten überwindest. Gib einen Menschen nicht auf, wenn Gott ihn nicht aufgibt. Bete darum, dass er zu uns zurückfindet, wenn er uns verlassen hat. Kämpfe nicht gegen Umstände, durch die dich Gott erziehen möchte. Mach dir klar, dass die Bewährung deines Glaubens anderen Menschen um dich herum zu Hilfe werden kann. Bekenne dich zu Jesus Christus als deinen Erlöser. Halte damit nicht zurück, jetzt und bis in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen zum Abschluss des Gottesdienstes das Lied Nummer 171 aus dem Leben aus der Quelle singen.
Wir wollen vor unseren großen Gott treten und mit ihm sprechen. Lieber Vater im Himmel, du bist unbeschreiblich groß. Wir haben keine Worte, um dich zu beschreiben. Und es ist so wunderbar, dass wir dich Vater nennen können. Dass du, der Schöpfer allen Seins, uns zu deinen Kindern gemacht hast. Wir sind so fehlerhaft. Wir haben so viele Probleme in uns. Und du kennst sie alle. Noch bevor wir zu dir kommen, weißt du schon um unsere Sorgen, um unsere Nöte, um unsere kleinen Lügen und Verfehlungen. Herr, ich bitte dich darum. Erlöse uns genau aus diesem Teufelskreis, der uns immer wieder zu neuen Lügen und zu neuen Schwierigkeiten verleitet. Reiß uns da heraus, durch die Liebe. Wir selber sind allein nicht in der Lage, und das wissen wir. Aber deine Liebe kann uns da herauslösen. So, Herr, wie du in Jesus Christus dein Blut für uns vergossen hast und uns zu Heiligen gemacht hast, so möchte ich dich immer wieder bitten, dass du uns deine Nähe spüren lässt und uns immer wieder neue Kraft gibst, damit wir auf dem Weg bleiben. Lass uns unserem Bruder und unsere Schwester eine Hilfe sein. Lass uns nicht diejenigen sein, die zuerst gegen ihre Schienenbeine treten, um sie dann noch anzuklagen, wenn sie irgendwann zurücktreten. Lass uns unsere Mitmenschen in der gleichen Liebe begegnen, wie du uns begegnest. Es ist doch unwichtig, ob einer dick oder dünn ist, ob er groß oder klein ist, ob er hübsch ist oder hässlich, ob er schön angezogen ist oder in Lumpen gekleidet hierher kommt. Es ist doch nur wichtig, dass wir die Gemeinschaft mit dir haben. Herr, ich bitte dich darum, lass uns immer das bewusst sein, dass wir als Adventisten eine große Aufgabe haben, dass wir das Evangelium allen Menschen nicht nur zu verkünden, sondern auch vorzuleben haben. Herr, gib uns die Kraft dazu, immer in deinem Namen, in deinem Auftrage zu handeln. Sei mit den Armen, sei mit den kranken Geschwistern, sei mit den zweifelnden Geschwistern ganz besonders. Decke sie mit deinem Mantel der Liebe und zeige ihnen ganz besonders, wie nah du ihnen bist. Wir bitten dich alle darum, erlöse uns und beschütze uns, Herr, und komme bald. Amen.